Und ich möchte hier in Matthäus Kapitel 18 noch weitere Verse lesen, und zwar Vers 21 bis 35. Matthäus 18, 21 bis 35, das soll die Grundlage unserer heutigen Predigt sein. Vers 21 heißt es: Da trat Petrus herzu und sprach: Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, welcher gegen mich sündigt? Bis siebenmal? Jesus antwortete ihm: Ich sage dir, nicht bis siebenmal, sondern 70-mal siebenmal. Darum ist das Himmelreich gleich einem Könige, der mit seinen Knechten rechnen wollte. Und als er anfing zu rechnen, ward einer vor ihn gebracht, der war 10.000 Talente schuldig. Da er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr, ihn und sein Weib und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und also zu bezahlen. Da warf sich der Knecht vor ihm nieder und sprach: Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Da erbarmte sich der Herr dieses Knechtes und gab ihn frei, und er ließ ihm die Schuld. Als aber dieser Knecht hinausging, fand er einen Mitknecht. Der war ihm 100 Denare schuldig. Den ergriff er, würgte ihn und sprach: Bezahle, was du hast. Da warf sich sein Mitknecht nieder, bat ihn und sprach: Habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt, kamen und berichteten ihrem Herrn die ganze Geschichte. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm: Du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er schuldig war. Also wird auch mein himmlischer Vater mit euch verfahren, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen die Fehler vergebet. Unser heutiges Thema geht eigentlich aus dem letzten Vers hervor, aus Vers 35. Also wird auch mein himmlischer Vater mit euch verfahren, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen die Fehler vergebet. Unser Thema heißt: Die Folgen der Unbarmherzigkeit. Die Folgen der Unbarmherzigkeit. Und wenn wir uns gerade mit diesem Gleichnis beschäftigen, das der Herr Jesus an dieser Stelle weitergibt, das er auch vordringlich hier dem Petrus und seinen Jüngern gegeben hat, als Petrus die Frage gestellt hat: Wie oft soll ich denn meinem Bruder vergeben, wenn er sich an mir versündigt? So ist es nicht schwer, dass der Herr Jesus dieses Gleichnis weitergibt, um zu erkennen, dass sich Kinder Gottes einander ihre Fehler vergeben sollen. Nämlich sobald es derjenige bereut, der sich dem anderen gegenüber Fehlverhalten hat. Hierzu aber zunächst eine grundlegende Frage, bevor wir genauer auf dieses Thema eingehen. Muss man solches überhaupt uns Kindern Gottes aufzeigen? Muss man Kinder Gottes und Nachfolgern Jesu aufzeigen, dass sie die Fehler anderer von Herzen vergeben sollen? Muss man zu den Kindern des Vaters im Himmel sagen, dass sie nicht unversöhnlich sein sollen? Muss man das vielleicht zu dir und vielleicht auch zu mir sagen? Es wäre schön, wenn das überhaupt nicht nötig wäre. Denn Gottes Wille ist es, dass seine Kinder allezeit vergebungsbereit und versöhnlich sind miteinander. Gottes Wille ist es, dass wir viel Herz, und da heißt es eben viel Erbarmen füreinander haben. Doch im Leben der Kinder Gottes, da zeigt es sich so manches Mal geradezu das Gegenteil. Traurig. Gottes Wort sagt jedoch, dass Unbarmherzigkeit und Unversöhnlichkeit ein schlimmes Ende nehmen werden. Das haben wir gerade im Gleichnis des Herrn Jesus gesehen, womit er dann auch am Ende aufzeigt, wie es den Seinen gehen wird, wenn sie auch so handeln. Wir werden nachher noch eingehend uns damit befassen. Doch es soll uns auch an folgendem Bericht aus dem realen Leben eines Strafgefangenen deutlich werden. Das ist tatsächlich passiert. Ein Strafgefangener, der in Amerika wegen einem Mord im Zuchthaus eingekerkert war, erhielt eines Tages Besuch von einem älteren Schulfreund, der inzwischen Anwalt war und großen Erfolg hatte als Anwalt. Und dieser Anwalt hatte vor Jahren durch tapfere Rettung einiger Menschenleben die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Er war also sehr bekannt. Und als sich der Freund nun an den dortigen Gouverneur wandte und ein Gnadengesuch für seinen Schulfreund einreichte, da wurde es diesem Anwalt von dem Gouverneur gewährt, weil er so ein hohes Ansehen im Land hatte, also aufgrund seiner Verdienste. Der Gouverneur unterzeichnete die Begnadigungsurkunde des Schulfreundes dieses Anwaltes. Und mit dieser Urkunde eilte der Anwalt schnell zu seinem Freund ins Zuchthaus, zu diesem Strafgefangenen. Doch bevor er seinem Freund diese Mitteilung machte, wäre eine freudige Mitteilung gewesen, du wirst begnadigt, ich habe die Begnadigungsurkunde mitgebracht. Da wollte er noch ein bisschen sein Gewissen prüfen und hatte mal ein bisschen nachgeforscht und fragte ihn unter anderem auch, was er denn jetzt tun würde, wenn er jetzt plötzlich aus dem Gefängnis entlassen werden würde und er einfach wieder auf freiem Fuß sein würde. Der Gefangene überlegte kurz und sagte, was ich tun würde. Er antwortete hastig und sagte, ich würde in jene Stadt gehen und den Richter samt dem Mann umbringen, der im Gericht wider mich gezeugt hat und der auf mich verurteilt hat. Das hat diesen Anwalt sehr, sehr traurig gemacht, als er das gehört hat. Er hat kein Wort mehr aus dem Mund gebracht und er ging aus der Gefängniszelle heraus, verließ seinen Freund, hat die Zellentür zugemacht oder ließ sie natürlich zuschließen. Und wisst ihr, was er draußen vor der Zellentür getan hat? Er zerriss die Begnadigungsurkunde in viele Stücke. Warum? Weil der Strafgefangene nicht bereit war zu vergeben, obwohl er selbst noch schuldig war. Aber deswegen konnte ihm auch keine Vergebung zuteil werden. Merkt ihr, wie schnell das gehen kann, auch im realen Leben? Man kann durch Unversöhnlichkeit sein ganzes Leben verwirken. Das war schon verwirkt, aber jetzt hat er es vollends ganz verwirkt. Und wenn wir das auf uns Kinder Gottes übertragen, ist es schon ein wenig anders als bei diesem Strafgefangenen. Und doch finden wir viele Parallelen. Grundlegend haben wir Kinder Gottes bereits etwas Wesentliches von Gott bekommen. Was denn? Was haben wir denn von Gott bekommen? Gott, der Herr, hat seinen Kindern, dir und mir, alle Schuld vergeben. Wir sind von Gott begnadigt worden. Wir waren vorher Sünde, wir waren Feinde Gottes. Und Gott hat uns begnadigt in seinem Sohn. Das ist das Erste, auf das ich eingehen möchte. Der persönliche Schuldenerlass. Der persönliche Schuldenerlass. Der Herr Jesus spricht in diesem Gleichnis von einem Knecht und von einem König. Und dieser Knecht, der hatte unendlich viele Schulden. Und mit diesem Knecht kann sich eigentlich jeder von uns vergleichen. Und der König, von dem der Herr Jesus in diesem Gleichnis redet, der steht für Gott, beziehungsweise steht dieser König für den Herrn Jesus selbst. Und er sagt hier in Vers 23, darum ist das Himmelreich gleich einem Könige, der mit seinen Knechten rechnen wollte. Vers 24, und als er anfing zu rechnen, ward einer vor ihn gebracht, der war 10.000 Talente schuldig. Ein Knecht war vor ihn gebracht, der unbeschreiblich hoch verschuldet war. 10.000 Talente. Laut der Berechnung des Alten Testamentes war damals ein Talent so viel wie heute 36 Kilo Gold wert. Ein Talent, 36 Kilo Gold. Wenn hier von 10.000 Talenten die Rede ist, dann wären das 10.000 mal 36 Kilo, das wären 360.000 Kilo Gold. Man könnte auch sagen 360 Tonnen Gold. 360 Tonnen Gold. Eine unbegreiflich hohe Verschuldung haben wir hier vor Augen. In den Erklärungen von Schlachter 2000 heißt es, dass ein Talent ungefähr 6000 Drachmen bzw. 6000 Denare wert war. Das steht bei eurer Übersetzung unten dran. Eine Drachme wiederum war ungefähr, damals eine Drachme, war ungefähr der Tagelohn eines Landarbeiters. Somit können wir jetzt die 10.000 Talente nehmen und diese mit den 6.000 Drachmen oder Drachmen und Denare waren das gleiche, mit 6.000 Drachmen oder Denare multiplizieren. Also wenn ein Talent 6.000 Drachmen bzw. 6.000 Denare wert war, dann machen wir 6.000 mal 10.000 und dann kommt wieder eine hohe Endsumme heraus. Das wären zum Beispiel 60 Millionen Drachmen oder Denare, die dieser Knecht schuldig war. 60 Millionen Drachmen oder Denare. Also wir sehen hier einen horrend hohen Betrag. Wir können es rum und oder hin und her rechnen, wie wir wollen. Infolge mancher Bibelstellen konnte man damals als Landarbeiter eventuell einen Denar am Tag verdienen. Das war wahrscheinlich ein sehr guter Verdienst. Einen Denar oder eine Drachme am Tag verdienen. Das heißt also, bis 60 Millionen Drachmen hätte ein Leben überhaupt nicht ausgereicht, hätte man viele Leben dafür gebraucht, um diesen Betrag mit Handarbeit abzubezahlen wollen. Wie sich dieser Knecht so dermaßen verschuldet hatte, wissen wir nicht. Vielleicht hat er auch gehandelt oder spekuliert, kann sein. Doch Jesus zeigt uns das in diesem Gleichnis nicht auf. Doch wisst ihr, was der Herr Jesus hier gleichzeitig darstellen oder aufzeigen möchte? Er zeigt auch dich und mich darin auf mit diesem Knecht. Und er zeigt deine und meine hohe Verschuldung vor Gott auf, als wir noch nicht errettet waren. Diese hohe Verschuldung, das ist deine und meine Schuld vor Gott, die wir ohne den Herrn Jesus hätten niemals bezahlen können. Von uns aus hätten wir niemals solch eine immens hohe Schuld, die wir vor Gott hatten, und die Strafe dieser Schuld und Sünde ausgleichen können. Doch jetzt kommt die Forderung des Königs in diesem Gleichnis. Ja, wenn nur die Schuld da wäre, dann wäre es ja noch gar nicht so schlimm. Aber jetzt kommt die Forderung des Königs. Und die scheint uns sehr erbarmungslos und grausam zu sein. Denn was fordert der König von diesem Schuldner? Vers 25. Da er, also der Knecht, nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr, ihn und sein Weib und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und also zu bezahlen. Es hätte wahrscheinlich bei weitem nicht gereicht, aber wenigstens soll er das noch verkaufen, was er hat. Der König forderte von diesem Knecht alles, was er hatte, Frau und Kinder, Haus und Hof. Eine furchterregende Situation. Das ist natürlich auch alle bei denen, die hoch verschuldet sind und die nicht wissen, wie sie ihre Schulden bezahlen sollen. Oder die, wo Insolvenz anmelden müssen. Privatinsolvenz ist auch was Schlimmes. Doch so furchterregend und grausam steht letztendlich Gottes Forderung gegen jeden einzelnen Menschen in dieser Welt. Bezahle. Bezahle deine Schuld und Sünden vor mir. Der Mensch muss letztendlich für seine Schuld und Strafe vor Gott aufkommen. Gott wird ihn zur Rechenschaft ziehen. Und Gott fordert alles von den Menschen. Alles. Ohne Rücksicht auf Verluste. Bis hin zur Peinigung in der Hölle, wenn der Mensch es nicht anders bezahlen kann. Doch wisst ihr, selbst die Peinigung in der Hölle, selbst die Ewigkeit in der Hölle wird nicht ausreichen, um die Schuld vor Gott zu begleichen. Auch das reicht nicht. Nun, der Knecht hat vielleicht gute Voraussicht, er erkennt, dass seine Lage vor dem König aussichtslos ist. Er kann seine Schuld nicht ausgleichen. Zumindest nicht sofort. Vielleicht meint er noch, er kennt es vielleicht irgendwann. Er sucht nach Möglichkeiten, sicherlich hat er schlaflose Nächte. Und er sucht nach Alternativen. Wie kann ich und meine Familie vor diesem Unheil verschonen? Wie kann ich Haus und Hof bewahren? Aber er kann sich drehen und wenden, wie er will. Er findet keine Möglichkeit, die Schuld loszuwerden. Die Lage ist aussichtslos. Der Knecht wird verzweifelt, er ist am Ende mit seinen Nerven. Und wisst ihr, was er jetzt in dieser großen Verzweiflung tut? Vers 26. Er geht zu dem König hin. Er wirft sich vor den König. Vers 26. Da warf sich der Knecht vor ihm nieder und sprach: Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Vielleicht war es auch nur eine Beschwichtigung. Ich versuche es wenigstens alles zu bezahlen. Ich will den Forderungen nachkommen, die du an mich stellst. Und wisst ihr, welchen großen Vergleich wir hier haben? Es ist wie der Sünder, der seine Sünden, Schuld und Last vor Gott erkannt hat. Der wirft sich jetzt vor Gott nieder und sagt: Ich gestehe meine Sünde ein. Ich kapituliere vor dir. Und ich möchte mich jetzt dir unterwerfen. Vielleicht sagt auch der Sünder: Ja, habe Geduld mit mir, ich will mich jetzt bemühen. Aber natürlich kann der Sünder niemals einen gerechten Ausgleich vor Gott bringen. Dieser Knecht sagt dagegen: Habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Das heißt, bitte schone mich und meine Frau, schone bitte meine Kinder, mein Haus und meinen Hof. Ich will mich bemühen, das Geld anständig zu verdienen. Ich will mich bemühen, es jetzt abzuarbeiten oder es auf ehrliche Weise im Verkauf zu erwerben, zu erwirtschaften und so weiter. Ich werde mich ändern. Ich werde mich anstrengen, ich werde mich ernstlich darum bemühen. Naja, so ein Schuldner, der kann sich ja vom König niederwerfen, aber das heißt doch nicht, dass der König deswegen seine Forderungen aufgibt. Man kann ja seine Not aufrichtig vor den Regenten bringen, aber ob sich dadurch der Beschluss des Regenten ändert? In diesem Gleichnis ja, tatsächlich. Dieser König ändert seine Forderung. Der Herr Jesus stellt uns hier, er stellt dir und mir einen ganz besonderen König vor Augen. Er stellt uns einen barmherzigen König vor Augen. Und das ist wiederum ein Gleich zu ihm, zu dem Herrn Jesus selbst. Wir lesen in Vers 27, ganz erstaunlich: Da erbarmte sich der Herr dieses Knechtes und gab ihn frei, und er ließ ihm seine Schuld. Das ist sehr unbegreiflich. Dieser König gab den Knecht frei, obwohl er so hoch verschuldet war, nicht aus den Schulden rauskam, keinen Überblick mehr hatte. Der König gab den Knecht einfach frei. Okay, sagen wir, schön für den Knecht. Und die horrend hohe Schuld? Wie? Was lesen wir da? Und er ließ ihm die Schuld. Er hat dem Knecht diese hohe, horrende Schuld erlassen. Das kann doch nicht sein. Wusste der König etwa gar nicht mehr, wie hoch die Schuld war? Oh doch, wir können davon ausgehen. Dieser König wusste ganz genau, was er getan hat. Denn dieser König war ein barmherziger König. Aus Barmherzigkeit hat er diesem Knecht diese ganze hohe Schuldenlast einfach erlassen, einfach hinweggetan, ausradiert. Sie war nicht mehr zu finden. Und liebe Freunde und Geschwister, genau das ist es, was der Herr Jesus bei dir und bei mir getan hat, was der Herr Jesus mit Sündern tut. Was der Herr Jesus tut, wenn ein Mensch mit seinem ganzen Unrat, mit seiner ganzen Last und Sünde, mit seiner Schuld, mit seiner unbezahlbar hohen Schuld vor ihn kommt. Die Schuld und Sünde ist von den Menschen so hoch, dass sie von einem Menschen niemals ausgeglichen werden kann. Und wir alle waren ganz genau wie dieser Knecht. Wir hatten 360 Tonnen Schuld bei Gott. Wenn wir es mal so mit dem Gleichnis vergleichen dürfen. 360 Tonnen Gold war dieser Knecht schuldig. Wir haben bestimmt auch 360 Tonnen Schuld vor Gott gehabt. Und Gott erlässt jedem, der an seinen Sohn glaubt, der sich zu ihm bekehrt, ihn um Barmherzigkeit anfleht, diesen immensen Schuldbetrag. Gott erlässt diesen immensen Schuldbetrag. Ein Schuldenberg, einen Schuldbetrag, der am Ende noch eine unendlich lange, eine ewige Strafe hinter sich herziehen würde. Genau das hat der Sohn Gottes am Kreuz für dich und für mich bewirkt, als er dort für deine und meine Sünde am Kreuz sein Leben gelassen hat, als er sein kostbares Blut vergossen hat. Er hat stellvertretend diese horrende Schuld auf sich genommen. An seinem Leib hat er unsere Sünde hinaufgetragen auf das Holz. Er hat stellvertretend für die Folge der Schuld, nämlich auch für die furchtbare Strafe, die hat er auch auf sich genommen und mit seinem eigenen Leben dafür bezahlt. Und dem Knecht wurde von dem König gesagt, du bist frei, dir ist Barmherzigkeit widerfahren. Und was wurde zu dir und zu mir gesagt? Du bist frei. Du bist frei. Dir ist Erbarmen widerfahren. Mehr als 10.000 Talente, mehr als 360 Tonnen Schuld waren bei dir zu finden. Du bist frei. Dir ist Erbarmen widerfahren. Schuld und Strafe ist nicht mehr zu finden. Nicht, weil du es verdient hast, sondern weil Gott so gnädig und barmherzig ist zu dir. Wir kennen diese Stelle aus Epheser 2, Vers 4 bis 5. Gott ist reich an Erbarmen. Gott aber, der da reich ist an Erbarmen, hat durch seine große Liebe, womit er uns liebte, auch uns, die wir tot waren durch die Sünden, samt Christus lebendig gemacht. Aus Gnaden seid ihr errettet. Und liebe Freundinnen und Geschwister, wer keinen barmherzigen Gott findet, wer ihn verfehlt, der wird in ewiger Schmach und Pein landen. Er wird die ewige Qual in der Hölle kennenlernen. Mögen heute viele darüber lachen, aber es ist ernst, es ist sehr, sehr ernst und es wird kommen. Dort, wo das Feuer nicht erlischt, sagt der Herr Jesus, und der Wurm nicht stirbt. Es wird Feuer da sein, es wird Leben da sein, es wird unvergängliche Qual sein. Der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Haben wir das schon erkannt, welche Schuld uns erlassen worden ist? Auch in Bezug auf die Ewigkeit. Hast du es anhand dieses Knechtes auch für dich erkannt, was dir der Herr Jesus alles aus seiner Barmherzigkeit, Gnade und Güte einfach erlassen hat? Jesus ist gekommen, Sünder selig zu machen. Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, hat sein kostbares Blut am Kreuz auf Golgatha vergossen, damit du frei sein kannst, damit Sündenvergebung stattfinden kann, damit die Erlösung zuteil werden darf. Wie wunderbar ist unser Herr. Gelobt und gepriesen sei sein Name. Er befreit von Sündenlast. Er schenkt herzliches Erbarmen. Er heilt, er macht frei. Wer das in seinem Leben erfahren hat, der kann eigentlich in seinem Leben gar nicht anders, als ähnlich zu handeln. Zweitens, der Umgang mit anderen. Erstens der Schuldenerlass, zweitens der Umgang mit anderen. Ich frage euch, mit welch einer Erleichterung ist dieser Knecht wohl von seinem Herrn weggegangen? Wir können uns vorstellen, der ist ja richtig freudig, hat Freudensprünge gemacht, Luftsprünge, der konnte es wahrscheinlich nicht fassen, der musste noch 14 Tage darüber nachdenken, er konnte es nicht begreifen. Aber was das für eine Befreiung war für diesen Mann, das können wir uns wahrscheinlich nicht vorstellen. Und wie sein Herz vorher tief war, in Depression, versunken, voller Schwerlast, eine Last, die ihn niedergedrückt hat, er lag ja völlig auf dem Boden. Und jetzt einfach diese Erleichterung, frei zu sein, Schuldenerlass, alle Sorgen sind weg. Er konnte Luft- und Freudensprünge machen. Doch jetzt wird uns in Vers 28 eine weitere Situation aufgezeigt. Als aber dieser Knecht hinausging, ja, vielleicht war es nicht gleich, vielleicht war es 4 Wochen später oder ein paar Monate später, Das wird uns hier nicht genau gezeigt. Jedenfalls, als dieser Knecht hinausging, fand er einen Mitknecht. Und dieser Mitknecht war ihm 100 Denare schuldig. Und jetzt kommt dieser Knecht, der so wunderbar befreit worden ist, in eine ähnliche Lage wie sein König. Da war auch jemand, der ihm einen Betrag geschuldet hat. Wie hoch war dieser Betrag? Wir haben es gerade gelesen, es waren 100 Denare, beziehungsweise 100 Drachmen. Und wenn man jetzt ein bisschen darüber nachdenkt und einen kleinen Vergleich zieht, was 100 Denare im Vergleich zu dem Betrag sind, welchen dem Knecht erlassen worden ist, so sind diese 100 Denare kaum der Rede wert. Umgerechnet hat der Knecht 60 Millionen Drachmen oder Denare erlassen bekommen. Und nun hat er einen Mitknecht, einen Schuldner vor sich, der ihm gerade mal 100 Drachmen schuldet. Das ist eigentlich überhaupt kein Vergleich, wenn man darüber nachdenkt. Wir würden sagen, diese 100 Drachmen, das ist im Gegensatz zu diesen 60 Millionen wirklich Peanuts. Das ist eine Kleinigkeit. Vergleichen wir das mal zum Beispiel mit Euros heute. Was würdest du sagen, wenn dir 60 Millionen Euro erlassen werden? Du hast dich mit 60 Millionen Euro verschuldet. Das reichen eigentlich schon 6 Millionen. Eigentlich reicht schon 1 Million oder 600.000. Aber hier haben wir 60 Millionen vor Augen. Gehen wir mal von 60 Millionen Euro aus. Und nun kommt jemand zu dir, der dir jetzt 100 Euro schuldet. Dir werden die 60 Millionen Euro erlassen. Und jetzt kommt jemand zu dir, der dir 100 Euro schuldet. Was würdest du mit demjenigen machen? Würdest du dann auf diese 100 Euro draufsitzen? Die möchte ich bis zum letzten Euro abbezahlt haben. Und diese von deinem Schuldner verlangen. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es solche Menschen gibt. Aber scheinbar gibt es doch solche Menschen, denn einer davon ist dieser Knecht in unserem Gleichnis. Was tat dieser Knecht mit diesem Schuldner von 100 Denaren? Wir lesen in Vers 28, den ergriff er, würgte ihn, also schüttelte ihn wahrscheinlich und sprach, bezahle, was du schuldig bist. Wir können es fast nicht fassen, wir finden hier äußerste Härte und Brutalität. Er hat überhaupt nicht darüber nachgedacht, was ihm selber widerfahren ist. Vielleicht fragt sich jetzt auch der eine oder andere von uns, wie kann dieser Knecht nur so mit diesem Schuldner verfahren, der selbst so viel Barmherzigkeit erfahren hat? Wir lesen weiter, dass dieser Schuldner auch keinen anderen Ausweg fand, wie es dieser Knecht vom König gemacht hatte. Er hatte sicherlich auch darüber nachgedacht, wie kann ich jetzt diese 100 Denare abbezahlen. Vielleicht war das für ihn auch ein immens hoher Betrag. Er hatte vielleicht auch keinen Arbeitsplatz oder keinen Lohn und wusste nicht, wie er diese 100 Denare abbezahlen soll. Und wir lesen weiter, dass sich dieser Mitknecht jetzt vor diesem Knecht niederwarf und auch ihn um Geduld gebeten hatte. Vers 29, da warf sich sein Mitknecht nieder und bat ihn, also diesen Knecht, und sprach, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Naja, vielleicht kommt ja jetzt das Erbarmen dieses Knechtes. Das wäre ja jetzt dieses gnädigliche Anflehen. Vielleicht übt er ja jetzt Barmherzigkeit und kommt darauf das zurück, dass es ihm selber so gegangen ist. Was lesen wir aber hier in Vers 30? Die Reaktion des Knechtes. Da heißt es, er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Wie brutal, wie grausam. Ist da eine Spur von Erbarmen? Nein. Kein Gramm von Erbarmen finden wir hier. Kein Gramm. Kein Gramm Güte. Auch kein Gramm Gnade. Gar nichts. Und zu Recht empfinden wir dieses Verhalten von diesem Knecht überaus schlecht. Überaus ungerecht. Total ungerecht und falsch. Doch, liebe Freunde und Geschwister, wenn wir von solch ein Gerechtigkeitsempfinden haben, dann müssen wir zuerst auf unser eigenes Leben schauen und mal auf unser eigenes Leben zu sprechen kommen. Vielleicht gab es in deinem Leben auch schon Menschen oder auch Glaubensgeschwister, vielleicht auch Familienangehörige, denen du nicht vergeben wolltest. Vielleicht auch irgendwelche außenstehenden Menschen, denen du schon lange vergeben solltest und ihnen bis heute noch nicht vergeben hast. Es war in einer Gemeinde ein Abendmahl. Plötzlich stand eine Schwester auf. Das ist natürlich auch etwas ungewöhnlich, sollte man normal auch nicht machen, aber sie hat es getan. Vielleicht war es eine große Gemeinde, wo es nicht so aufgefallen ist. Plötzlich stand eine Schwester auf, ging zwei Reihen nach rückwärts, beugte sich über eine andere Schwester und flüsterte ihr etwas ins Ohr. Sie hat ja was Wichtiges zu sagen gehabt. Diese, die drehte sich jedoch empört in die andere Richtung. Sie wollte nichts davon wissen. Und diese eine Schwester kam unverrichteter Dinge an ihren Platz zurück. Später hat man es erfahren, dass diese Schwester, die da zwei Reihen zurückging, diese andere Schwester um Vergebung bitten wollte, weil es scheinbar was zwischen denen gegeben hatte und sie wollte diese Sache vom Abendmahl noch bereinigen. Aber ihr Gesuch nach Vergebung wurde von der anderen Schwester einfach abgewiesen. Will ich nicht, brauche ich nicht, weg mit ihr. Wisst ihr, Kinder Gottes können manchmal auch ganz schön hart sein. Sie können ganz schön Härte an den Tag legen. Und sie wissen nicht, was ihnen selbst von Gott widerfahren ist. Da nimmt Gott einem tonnenschwere Lasten ab. Er lässt einem alle Schulden. Und wenn dann jemand etwas Unpassendes zu einem sagt, oder wenn er sich vielleicht über irgendwelche Taten an einem versündigt, einen vielleicht auch verletzt, und dann auf einen zurückkommt und um Vergebung bittet, dann ist man zu stolz, um zu vergeben. Wisst ihr aber, was wir dann tun, wenn wir uns so verhalten? Wir ignorieren die Barmherzigkeit Gottes. Wir ignorieren die Barmherzigkeit Gottes, die uns gegenüber erfahren, die er uns gegenüber getan hat. Und wenn es darum geht, anderen gegenüber Barmherzigkeit zu zeigen, dann zeigen wir Härte. Ja, wir können das ja. Wir bleiben auf unserem Standpunkt sitzen. Wir sind ja stolz, wir können es uns ja erlauben. Scheinbar. Wir bleiben auch auf unseren Verletzungen sitzen. Wir bleiben auf unserem Recht sitzen. Ja, wir pochen sogar auf unser Recht. Und wir fordern das bis zum letzten Grad ein. Ich will Gerechtigkeit. Und wisst ihr was? Wir lernen es nicht, auch anderen in Barmherzigkeit, in Geduld und Liebe zu begegnen, wie uns Gott begegnet ist. Nein, wir haben Vergebung empfangen und jetzt sucht jemand die Vergebung bei uns und wir sind so stolz, dass wir anderen scheinbar nicht vergeben können. Wir haben die Schuld erlassen bekommen und halten jetzt anderen die Schulden vor. Wir sollen ein Zeugnis für unseren Herrn Jesus sein, dabei sind wir eine Schande für ihn. Was ist das für ein Zeugnis für den Liebenden und Vergebenden, für den barmherzigen Gott, wenn wir einander nicht lieben, wenn wir einander nicht vergeben, wenn wir einander nicht barmherzig sind? Frage, wird das andere Menschen zu Gott hinziehen? Wenn solche Missstände in einer Gemeinde sind, wird das Menschen in eine Gemeinde ziehen? Da kann jeder sagen, nein. Niemals. Da können wir beten und flehen, wie wir wollen. Wir oder auch andere Gläubige. Das wird sie abstoßen. Wird das Gott erfreuen? Nein, auch nicht. Das betrübt Gott aufs Äußerste. Das kann Gott nicht gefallen. Niemals. Nun, da waren noch andere Mitknechte drumherum. Die haben das alles mitbekommen. Wie auch hier in der Gemeinde bei dieser Schwester. Und was haben jetzt diese Mitknechte in unserem Gleichnis getan, das der Herr Jesus hier weitergibt? Was haben sie getan, als sie das Verhalten dieses Knechtes gesehen hatten? Vers 31. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, da wurden sie sehr betrübt. Und wisst ihr, harte Herzen macht andere immer betrübt. Und sie kamen und berichteten ihrem Herrn diese ganze Geschichte. Sie sagten es dem König. Die Mitknechte wurden sehr betrübt, denn sie hatten es ja erlebt, wie viel Barmherzigkeit und Großzügigkeit jenem Knecht widerfahren ist. Vielleicht haben sie sich auch sehr mitgefreut. Ja, man freut sich, wenn auch ein Sünder zu Gott findet. Da freut sich selbst der Himmel mit, wenn nur auch ein einziger Sünder Buße tut. Aber jetzt kamen sie zu dem König und sagten ihm alles. Sie sagten, das war kein schönes Verhalten von diesem Knecht. So ein äußerst schlechtes Verhalten. Er hat nicht erkannt, was du mit ihm getan hast. Sie brachten alles vor den Herrn. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt, die Folgen der Unbarmherzigkeit. Wir fragen uns, war das jetzt dem Herrn und König einfach alles egal, wie sich jetzt dieser Knecht verhält, welchem er so viel Barmherzigkeit erwiesen hat? Nein, es war ihm ganz und gar nicht egal. Denn der König hatte damit gerechnet, dass dieser Knecht jetzt dasselbe tut wie er auch. Dass er das als ein Beispiel und Vorbild nimmt. Es war ihm ganz und gar nicht egal, denn er hatte erwartet, dass dieser Knecht auch so handeln würde wie er, der König selbst. Und wir lesen jetzt hier in Vers 32. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm: Du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Ja, Menschen können fehlen. Das weiß unser Herr. Er weiß auch, dass keiner von uns vollkommen ist. Niemand weiß es besser als unser Herr. Doch wir sollten niemals zu stolz sein, denen zu vergeben, die uns um Vergebung bitten. Oder dass wir selbst andere um Vergebung bitten, wenn wir Fehler gemacht haben, wenn wir uns an anderen versündigt haben. Oder wenn andere uns um Vergebung bitten, sollen wir sie nicht abweisen, sondern wir sollen sie genau so behandeln, wie Gott uns behandelt hat, nämlich gnädig und barmherzig. Und vielleicht fragt sich jetzt auch der eine oder andere, ja, ich habe ja schon vergeben und manches kann man auch gut vergeben, aber es gibt auch Sachen, die kann ich ganz schlecht vergeben, weil die geschehen immer wieder die gleichen Fehler. Und dann kommt die Frage auf, wie sie bei Petrus aufgekommen ist, wie oft soll ich denn dem anderen vergeben? Ständig macht er die gleichen Fehler, er lernt scheinbar nie. Irgendwann habe ich genug. Petrus stellt diese Frage, bevor der Herr Jesus dieses Gleichnis weitergibt. In Vers 21 fragt Petrus: Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, wenn er gegen mich sündigt? Soll ich das bis 7-mal tun? Reicht 7-mal? 7-mal ist eine ganze Menge. Also 7-mal vergeben, das ist großzügig. Aber die Frage ist, reicht wirklich 7-mal? Siebenmal vergeben, aber wehe beim 8-mal, da gibt es eins drauf. Wenn das ein 8. Mal geschieht, dann ist was los. Dann habe ich das Recht, mal reinzuschlagen oder ihm mal die Meinung zu sagen oder ihn auch abzuweisen. Beim 8. Mal, da geht es nicht mehr weiter. Ja, wir werden manches Mal geneigt, so zu denken. Doch Frage, denkt unser Herr auch so? Nein. Der Herr denkt anders. Jesus antwortete dem Petrus: Ich sage dir, nicht bis 7-mal, sondern bis 70-mal 7-mal. 70-mal 7 sind 490. Das ist sehr viel. Aber wer wird 490 zählen? Da wird keiner Striche an die Wand machen und 490 mal abzählen. Das heißt eigentlich, wir sollen die Vergebung gar nicht zählen, sondern wir sollen immer wieder vergebungsbereit sein, sobald der andere seine Schuld eingesteht. Bei 490 bleibt der Herr Jesus bestimmt nicht stehen. Und darum hat er auch genau dieses Gleichnis an die Knechte weitergegeben oder an seine Jünger. Wir müssen uns merken, Gott will beständig, grundlegend deine und meine Vergebungsbereitschaft. Warum? Weil er dir und mir so viel vergeben hat, dass du es in Ewigkeit nicht aufwiegen kannst. Und weil er auch immer wieder aufs Neue bereit ist, dir und mir zu vergeben, wenn wir vor ihn kommen. Wir kennen 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, auf dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. So ist Gott. Und dürfen wir da anders sein? Wir müssen uns merken, Gott will deine und meine Vergebungsbereitschaft. Weil er auch dir und mir vergibt, vergeben hat und immer noch vergibt. Jedoch stehen wir hier vor einem kleinen Problem. Das Problem ist folgendes. Wenn sich jemand am anderen versündigt hat, das braucht gar nicht viel sein, das kann eine Unehrlichkeit gewesen sein, das kann eine kleine Streiterei gewesen sein, vielleicht war es auch Faulheit oder Bequemlichkeit, dass man Dinge unterlassen hat. Es gibt natürlich auch viel gravierendere Dinge. Man könnte jetzt alles Mögliche aufzählen. Wir kennen die ganzen Sündenkataloge der Bibel. Das ist manchmal das Problem, dass derjenige, der sich versündigt hat, meint, ja, das reicht, wenn ich das alles Gott sage. Ist schon gut, wenn man es Gott sagt. Sehr gut. Ich muss meine Sünden Gott bekennen. Wenn ich ihm meine Sünden bekenne, so ist er treu und gerecht. Haben wir vorhin gelesen. Auf das er uns die Schuld vergibt. Was ist jetzt aber mit demjenigen, der mit der Sünde direkt mit meiner Sünde zu tun hat, den ich beleidigt habe oder den ich belogen oder betrogen habe oder was es auch immer war? Was ist mit demjenigen, den ich verletzt habe? Ja, ich sage meine Sünden zu Gott, ich sage alles zu Gott. Aber weißt du, der, den ich verletzt habe, weg mit ihm, weg, 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 den brauche ich nicht. Meint er, das gefällt Gott? Wenn wir doch Gott unsere Verfehlungen bekennen sollen, dann ist doch das ganz Normale, dass wir auch die Leute mit einbeziehen müssen, an denen wir schuldig geworden sind. Wie sagt der Herr Jesus im sogenannten Vater Unser, was die Jünger beten sollen? Und vergib uns unsere Schuld und wir vergeben unseren Schuldnern, das heißt denen, die an uns schuldig geworden sind. Aber das heißt natürlich auch, ich muss mit der Person reden. Ich muss ja auch dieser Person meine Schuld bekennen. Ich muss es dieser Person genauso bekennen, wie ich es Gott bekannt habe. Am besten ist natürlich immer zuerst Gott es zu bekennen. Aber dann auch die Sache mit der Person bereinigen, mit der ich eben das Problem hatte. Und wir können uns ja fragen, reicht es denn, wenn wir nur Gott unsere Sünden bekennen? Gottes Wort sagt uns ganz klar an vielen Stellen, nein, es reicht nicht, ganz und gar nicht. Wenn du mit deinem Bruder oder deiner Schwester irgendein Problem hast oder etwas unbereinigt ist und du nicht bereit bist, dem oder derjenigen um Vergebung zu bitten, wisst ihr, was dann geschieht? So wird der himmlische Vater auch dir nicht vergeben. Schlagen wir auf Matthäus 6, Vers 14. Matthäus 6, Vers 14. Können wir lange sagen, ja, ich habe ja alles Gott bekannt. Aber das reicht nicht. Das reicht nicht. Da ist im Vorspann der sogenannte Vater Unser. Und das sagen ja viele heute in der Kirche so locker und leichtfertig herum. Mich haben auch schon Geschwister gefragt, warum sagen wir das nicht am Ende des Gottesdienstes? Ich sage meistens, weil eine zu hohe Verantwortung darauf liegt, um das einfach so runter zu sagen. Man muss darüber nachdenken, man muss den Forderungen zuerst mal nachkommen. Und vergib uns unsere Schulden. Ja, was habe ich denn alles für Schulden vor Gott? Wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Ja, und damit soll alles erledigt sein. Ha, schön wär's. Nein, ich muss erkennen, an wem bin ich schuldig geworden? Oder wer ist an mir schuldig geworden? Mit wem muss ich das Gespräch aufsuchen? Mit wem muss ich was bereinigen? Und Vergebung auch zusagen. Vers 14. Denn wenn ihr den Menschen ihre Fehler nicht vergebet, so wird euer himmlischer Vater auch euch nicht vergeben. Oder vielmehr, Vers 15, wenn ihr aber den Menschen ihre Fehler nicht vergebet, so wird euch euer Vater eure Fehler auch nicht vergeben. Vers 14 ist das Gegenteil, denn wenn ihr den Menschen ihre Fehler vergebet, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn wir die Sache mit den Mitmenschen bereinigen, dann ist alles okay, dann vergibt der himmlische Vater auch. Wenn wir es aber nicht bereinigen, dann häufen wir uns eine Sündenlast, immer noch mehr Last, Sündenlast und Schuld vor dem himmlischen Vater an. Er wird auch unsere Sünden, unsere Fehler nicht vergeben. Das sollte uns zu denken geben. Wenn du also willst, dass Gott dir deine Fehler vergibt, wenn du es ihm auch bekennst, so ist es auch sein Wille, dass du auch denen vergibst und auf sie zugehst, an denen du schuldig geworden bist oder die an dir schuldig geworden sind. Nicht umsonst sagt die Bibel das auch in anderen Stellen, zum Beispiel Jakobus. Viele wissen gar nicht, wie soll ich denn diese Bibelstelle verstehen? Jakobus 5, Vers 16. So bekennet denn einander die Sünden und betet füreinander. Ja, ich muss quasi hier im Gottesdienst ein öffentliches Sündenbekenntnis ablegen, oder wie? Nee, so ist es nicht gemeint. Ist genau das damit gemeint, was hier in Matthäus 6, Vers 14, was wir da gerade gelesen haben. Matthäus 6, Vers 14 und 15. Das ist die Parallele in Jakobus 5, Vers 16. So bekennet denn einander die Sünden mit den Leuten, mit denen ich irgendwas zu tun habe, wo ich mich versündigt habe. Und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Heilung heißt hier Sündenvergebung bekommen, womöglich aber auch körperliche Heilung. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Jakobus 5, Vers 16. Bekennet denn einander die Sünden. Das hat viel mit Feingefühl zu tun, auch untereinander als Gläubige. Kann sich unter Geschwistern nicht verhalten wie ein Elefant im Porzellanladen. Und jetzt komme ich, alles egal, weg miteinander. Wenn du dich also an deinen Geschwistern oder auch an Mitmenschen versündigst, so besteht vor Gott die Pflicht und er pocht darauf. Er wird es dir immer wieder aufzeigen. Macht es, tut es, da ist was im Argen. Bis du es vielleicht endlich mal tust. Wenn du dich an deinen Geschwistern oder auch an Mitmenschen versündigst, so besteht vor Gott die Pflicht, die Vergebung zu suchen und um Vergebung zu bitten. Sonst können wir lange zu Gott schreien, zu Gott rufen, solange wir wollen. Es kann äußerlich alles sehr fromm aussehen. Doch wisst ihr, was er tut? Er wird sein Ohr vor uns verschließen. Wenn jemand nicht bereit ist, seine Sünden einzugestehen und andere um Vergebung zu bitten, so kann es laut Matthäus 18 Vers 14 bis 17 sogar bis hin zum Gemeindeausschluss führen. Es ist Gott wirklich sehr, sehr ernst. Wir sehen, wie ernst es Gott mit diesen Dingen ist. Und dass Gott nicht einfach über die Dinge hinweg sieht, ja, du brauchst ja nicht zu dem hingehen, du brauchst es ja nicht sagen, ich habe ja, das ist schon in Ordnung, wenn du es zu mir gesagt hast. Nein, Gott sieht nicht einfach darüber hinweg. Er macht keine Lappalie daraus. Das erkennen wir auch im weiteren Verlauf unseres Gleichnisses. Was tat nun der König mit diesem Knecht? Vers 32. Das haben wir schon gelesen. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm, du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Vers 33. Solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Vers 34. Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Peinigern, bis er alles bezahlt hatte, was er schuldig war. Nun Gott, der Herr, der wird seine Kinder nicht in die Hölle werfen. Aber wisst ihr, er kann auch einiges auf uns zukommen lassen. Er kann uns in solch ein Umfeld hineinstellen, wo wir keinen Frieden mehr finden, wo wir nicht mehr zur Ruhe kommen oder wo wir irgendwelche Plagen haben oder mit Problemen zu tun haben, wo wir einfach nicht mehr frei werden. Der König wurde zornig, weil der Knecht nicht seinem wunderbaren Beispiel gefolgt war. Der unbarmherzige Knecht wurde den Peinigern übergeben, bis er alles bezahlt hatte, was er schuldig war. Vielleicht würde auch mancher sagen, ja, das ist ja nur ein Gleichnis, das der Jesus hier weitergegeben hat. Das wird Gott mit uns nicht tun. Gott ist immer gnädig und barmherzig. Das wird Gott mit uns nicht tun, wie es der König jetzt hier mit dem Knecht getan hatte. Ja, vielleicht könnte man das sagen, dass es ja nur ein Vergleich ist, was der Herr Jesus hier anstellt. Es ist ja ein Gleichnis. Aber wisst ihr, der Vers 35 spricht dagegen. Hier spricht nämlich Jesus nicht mehr im Gleichnis, sondern er spricht jetzt seine Zuhörer an, seine Jünger. Und er spricht auch dich und mich an. Und er sagt hier in Vers 35, also wird auch mein himmlischer Vater mit euch verfahren, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen die Fehler vergebet. Gott wird handeln. Das steht hier schwarz auf weiß. Und wer Gott fürchtet, der wird bereit sein, bei anderen die Vergebung für die eigenen Verfehlungen zu suchen. Wer Gott fürchtet, wird sich davor hüten, anderen die Fehler nicht vergeben zu wollen. Sonst könnte es sein, dass der Herr eines Tages furchtbar eingreift. Ein Missionsbericht, der im 18. Jahrhundert war, der sagt, dass ein Lehrer in Brasilien ohne Kündigung seine Stelle verlassen hatte, weil er den dortigen Missionarenpastor ärgern wollte und ihn in seiner Wirksamkeit stören wollte. Und der Lehrer wollte mit dem Schiff nach Europa fahren, aber durch besondere Umstände konnte er zunächst gar nicht abfahren. Vor der Fahrt mit dem Schiff erreichte ihn noch ein Brief des dortigen Missionars und Pastors, worin ihn der Pastor dazu aufgerufen hatte, doch wieder zurückzukommen und auch verschiedenen Wünschen dieses Lehrers nachzukommen. Aber der Lehrer blieb hart und fuhr mit dem Schiff ab. Und je weiter sich das Schiff von Brasilien entfernte, desto gestörter wurde interessanterweise der Verstand dieses Lehrers. Als er dann in Frankreich ankam, musste er anschließend in eine Irrenanstalt gebracht werden. So schlimm war es schon mit ihm geworden. Und berühmte Psychiater bemühten sich dann um ihn. Und zuletzt kam er dann nach Männedorf, das war eine christliche Anstalt, und er war bereits, es wird geschrieben, er war bereits wie ein Tier geworden. Auch in der christlichen Anstalt half alles Beten und Hände auflegen nichts. Und einmal wurde dort über Matthäus 18, Vers 34 gepredigt, wie wir hier lesen, und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er schuldig war. Da richtete dieser zerstörte Lehrer seinen Kopf ein wenig auf, und nach der Predigt sagte er zu dem Prediger, ich bin bereit, alles zu bezahlen. Alles bezahlen? Fragte der Prediger. Ja, alles, sagte der Lehrer. Gut, sagte der Prediger. Dann schreibe jetzt dem Pastor in Brasilien oder nach Brasilien. Schreibe ihm, ich habe gesündigt im Himmel vor dir und vor dir. Ich bitte um Christi Willen um Vergebung und bin bereit, auf der Stelle nach Brasilien zurückzukehren und ohne Gehalt nur für das trockene Brot Dienst zu tun. Und ein Brief mit diesem Inhalt ging ab nach Brasilien. Und der Lehrer war in dieser Zeit, wo der Brief unterwegs war, wieder völlig zerstört und verschlossen. Eines Tages kam der Lehrer zu dem Prediger, als er ein neuer Mensch geworden war, und sagte, jetzt weiß ich, dass mir Gott vergeben hat. Seine Gesundheit war wiederhergestellt. Und nach einiger Zeit kam auch die Antwort aus Brasilien. Soeben erhalte ich Ihren Brief, schreibt der Missionarenpastor, und eile Ihnen mitzuteilen, dass ich alles Vorgefallene vergebe und vergesse. Und interessanterweise trug der Brief das Datum jenes Tages, wo der Lehrer wieder normal und gesund wurde. Kaum zu fassen. Doch so handelt Gott. Das ist nur ein Beispiel. Darum lasst uns genau auf unsere Wege achten. Lasst uns nicht hartherzig und störrisch verhalten. sondern werden wir weise. Sehen wir zu, wie wir vorsichtig und behutsam wandeln. Welch ein Segen liegt darauf, wenn wir unsere Verfehlungen erkennen und sie auch anderen bekennen. Und auch nicht so stolz sind, andere um Vergebung zu bitten für unser Versagen. Uns kann ja nie der Kopf runtergenommen werden. Wir beugen uns ja nur unter den Herrn, unter sein Kreuz. Und dass wir auch anderen vergeben, die uns um Vergebung bitten. Vers 35, also wird auch mein himmlischer Vater mit euch verfahren, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen die Fehler vergebet. Was heißt das, von Herzen vergeben? Es darf also nicht nur so eine oberflächliche Zusage sein, ja, es war ja nichts, ist schon gut, vergessen wir es. Nein, es muss echte Vergebungsbereitschaft vorhanden sein. Es muss auch ins Innere gehen. Natürlich wissen wir das alle und das weiß auch Gott. Manche Dinge, die bereiten uns echt mehrere Wochen schwere Lasten auf dem Herzen. Auch wenn wir wirklich von Herzen vergeben wollen und es auch zugesagt haben, wenn wir mit der Person gesprochen haben, wenn wir es auch vor Gott gebracht haben. Manches Mal kommt es wieder zurück wie so ein Ping-Pong-Ball. Und dann ist es wieder da. Und dann müssen wir halt wieder sagen, Herr, ich habe ihm vergeben und es soll nicht mehr zurückkommen, so lange, bis es uns nicht mehr in den Sinn kommt. Wenn es wieder mal hochkommt, so muss man einfach daran festhalten, ich habe ihm von Herzen vergeben und dabei soll es bleiben. Amen. Es kommt oder es ist unter das Kreuz und Blut Jesu gebracht worden. Es ist weg und da kann mir auch niemand mehr etwas anlasten. Und dann dürfen wir auch solch eine Sache nicht wieder auftauen lassen. Oder dass sich unsere Gedanken wieder darum drehen. Wisst ihr aber, was das Problem ist? Dass man manche Sachen gar nicht richtig bereinigt. Und sobald wieder irgendwas in ähnlicher Weise anfällt, dann dreht sich das Rad wieder. Und dann kommen die alten Dinge wieder rauf. Und dann kommt noch mehr rauf. Und dann kommt noch mehr rauf. Und dann dreht sich das ganze Schulden- und Sündenkarussell wieder. Und man weiß gar nicht mehr letztendlich, wo man überhaupt noch hingehört. Manche, die haben ja auch ein Gedächtnis wie ein Elefant. Scheinbar haben Elefanten ein sehr gutes Gedächtnis. Wird zumindest immer wieder gesagt. Aber wir sollten nicht so handeln, wie es Elefanten tun. Oder so, wie es aus folgender Begebenheit hervorgeht. Zum Schluss noch ganz kurz dieses Ereignis. Ein Mann, der meinte im Zoo, dass er einen Elefanten ärgern könnte. Und hat das tatsächlich getan. Wir denken es nicht, was dieser Mann getan hat. Es war eigentlich mehr als ein dummer Streich. Als nämlich der Elefant den Rüssel aus diesem Zaun rausstreckte und auf ein Leckerbissen von diesem Mann wartete, was hat der Mann dann getan? Er hielt ihm seine glimmende Zigarette auf den Rüssel und der Elefant saugte diese ein. Das war natürlich für den Elefanten furchtbar und er ist tatsächlich sehr erschrocken. Der Mann dagegen, der amüsierte sich und hatte sich gefreut, dass der Elefant jetzt so furchtbar verschrocken ist und dass er wahrscheinlich geschrien hat. Die Leute, die es gesehen hatten, die sahen den Mann und haben es missbilligt, haben aber jetzt nichts zu ihm gesagt und gingen mit Gemurmel davon. Der Mann ging dann auch davon, aber lachend, hat sich gefreut, was er dem Elefanten doch jetzt hier auf einen Schaden anrichten konnte. Es ging circa ein Jahr vorbei. Etwa ein Jahr später stand der Mann an der gleichen Stelle. Auch der Elefant war noch da. Gleicher Mann, gleicher Elefant. Als der Elefant nun diesen Mann sah, hat er ihn wiedererkannt. Und er tauchte den Rüssel in einen Wassereimer und durchnässte seinen früheren Peiniger mit einer mächtigen Dusche, ohne dass der Mann das zunächst wahrnehmen konnte. Und so hat er es dem Mann heimgezahlt, was der Mann ihm mit der Zigarette getan hatte. Jetzt waren es die Zuschauer, die gelacht hatten. Das ist also das sprichwörtliche Elefantengedächtnis. Das Tier hatte nicht vergessen, was ihm angetan wurde. Und es hatte diese Misshandlung noch auf Jahr und Tag vergolten. Das sollte allerdings bei uns nicht so sein. Und es gibt wirklich Gläubige, die können sich alles so ganz genau behalten. Vor 5 Jahren war das, vor 10 Jahren war das. Manche wissen sogar noch, was vor 20 Jahren war, was sie da für Verletzungen erfahren haben. Aber vielleicht war es auch wirklich nie bereinigt worden. Möge dies bei uns nicht so sein. Wir haben uns angesehen, der persönliche Schuldenerlass, zweitens der Umgang mit anderen, drittens die Folgen der Unbarmherzigkeit. Lasst uns das alles tief zu Herzen nehmen. Wenn es uns auch manchmal viel Überwindung kostet, den Kopf runterzutun und zu sagen, ja, da habe ich verfehlt, tut mir leid, kannst du mir vergeben? Manchmal spricht man nur von Entschuldigung, ja, ich entschuldige mich. Nein, wir müssen von Vergebung sprechen. Bitte vergib mir, kannst du mir vergeben? Ja, ich vergebe dir. Gut, dann ist wieder alles in Ordnung. Dann können wir den Weg fröhlich mit dem Herrn weiterziehen. Und so soll es sein. Wenn aber nicht, so sollten wir uns fürchten. Also wird auch mein himmlischer Vater mit euch verfahren, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen die Fehler vergebet. Amen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, es macht uns froh, es macht uns auf der anderen Seite aber auch besorgt. Es gibt zwei Seiten. Es macht uns so froh, dass du uns die Schulden vergeben hast, dass du uns alle unsere Sünden erlassen hast. Und auch wenn wir heute zu dir kommen, es ernstlich bereuen und dich um Vergebung anflehen, so wirst du uns die Sünden vergeben, tagtäglich. Du bist ein Gott der Gnade, du bist ein Gott des Erbarmens. Aber die andere Seite wird uns auch aufgezeigt, dass auch wir barmherzig sein sollen zu unseren Mitknechten, zu unseren Mitgeschwistern, zu denen, die du auch durch dein kostbares und teures Blut errettet hast, auch denen, die uns nahestehen. Wir möchten dafür beten, dass keiner unter uns ist, der dem anderen nicht vergeben kann. Wir möchten dafür beten, dass keiner ist, der sein Herz verschließt und verstockt vor dem anderen, und der womöglich deinen Zorn auf sich lädt. Wir möchten um Gnade flehen und möchten beten, dass du die Herzen anrührst und dass aller Stolz gelegt wird, den wir manchmal mit uns rumschleppen, und dass wir wirklich aufeinander zugehen können, miteinander lernen zu reden, zu kommunizieren, einander Schuld einzugestehen, und dass herzliches Erbarmen stattfindet, Vergebung von Herzen. Das wünschst du dir und du hast die größte Freude, wenn das geschieht. Und so wirst du Wachstum schenken, du wirst Freude im Glaubensleben schenken, du wirst die rechte Liebe untereinander schenken. Wir möchten dafür beten, dass es so sein darf und dass du dich darin verherrlichst. Danke für dein Wort, danke für dich selbst, danke für das Wirken deines Geistes, danke für deine Barmherzigkeit in Ewigkeit. Amen.